DW Menschen und Märkte.
Konsumklima immer trüber, Immobilienpreise steigen. Rohstoff Sand zwischen Überfluss und Mangel. Simbabwe verbietet Fremdwährungen und Strom für E-Scooter. Willkommen in der Juicer-Szene. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. Der GfK-Index für das Konsumklima hat sich im Juni eingetrübt. Die Gesellschaft für Konsumforschung macht dafür gesunkene Einkommenserwartungen verantwortlich. Gleichzeitig informiert das Statistische Bundesamt über die rasant gestiegenen Immobilienpreise im Land. Konrad Busen.
Von 10,1 Punkten auf 9,8 ist der Konsumklima-Index der GfK gesunken. Die Zahl selbst ist wenig aussagekräftig. Deutlicher wird die Entwicklung, wenn man sich die Einkommenskomponente des Index genauer ansieht, die von der GfK auch mit einer Zahl beschrieben wird. Um über 12 Punkte ist der Einkommensindikator im Juni gefallen, auf nur noch rund 45 Punkte. Die GfK sieht die Angst vor einem Arbeitsplatzverlust steigen. Vor allem Beschäftigte in der Automobilindustrie und bei den Zulieferern dürfte die Furcht in erster Linie befallen, so drückt es ein Experte von der GfK aus. Offenbar würden nicht wenige befürchten, dass für die Herstellung von Elektrofahrzeugen künftig deutlich weniger Arbeitskräfte benötigt werden. Einen direkten Zusammenhang zur Entwicklung am deutschen Immobilienmarkt stellt die GfK nicht her, aber es liegt auf der Hand, dass sich auf die Stimmung der Verbraucher auswirkt, wie viel mehr das Wohnen kostet. Das Statistische Bundesamt hat für das vergangene Jahr ein Plus bei den Preisen für Wohnimmobilien von 5% berechnet. Wobei die Entwicklung in den Ballungsräumen besonders krass ist. Und besonders krass vor allem, wenn man den Zeithorizont noch ein bisschen weiter zieht. Seit Ende 2015, also in rund 3,5 Jahren, haben die Preise für Eigentumswohnungen in den Metropolen Deutschlands im Schnitt um über 40% angezogen. Ein- und Zweifamilienhäuser verteuerten sich in den größten Städten Deutschlands um rund 36%. In den vergangenen 3,5 Jahren.
Konrad Busen war das. Wir kommen zum oft unterschätzten Rohstoff Sand. Sand gibt es gefühlt im Überfluss und somit erscheint er vielen auch nicht besonders wertvoll. Dieser Eindruck täuscht jedoch, denn in einigen Teilen der Welt, wie beispielsweise in Dubai oder Singapur, ist Bausand schon so knapp, dass er für sehr viel Geld importiert werden muss. In Deutschland gibt es zwar genug Sand, knapp ist er aber trotzdem. Insa Wrede über diesen scheinbaren Widerspruch.
Sand ist ein wesentliches Fundament unserer industriellen Gesellschaft. Nach Luft und Wasser ist Sand der am meisten genutzte Rohstoff weltweit. Er wird gebraucht für Gebäude und Verkehrswege, denn ein großer Teil unserer Bauwerke ist mit Stahlbeton gebaut. Und Beton besteht wiederum zu 80% aus Gestein und Sand, hinzu kommt Wasser und Zement. Auch Verkehrswege brauchen Gestein in verschieden großer Körnung. So verschlingt allein 1 Kilometer Autobahn 216.000 Tonnen Sand, Kies und Splitt. In Zukunft wird die Nachfrage nach Sand noch weiter steigen, denn mit einer wachsenden Weltbevölkerung wächst das Bedürfnis, Straßen, Brücken, Häuser, Flughäfen und vieles mehr zu bauen. Durch den weltweiten Bauboom hat sich die Sandnachfrage in 20 Jahren verdreifacht, heißt es vom UN-Umweltprogramm UNEP. Genaue Zahlen gibt es nicht. Schätzungen gehen aber davon aus, dass zwischen 30 und 50 Milliarden Tonnen Sand und Kies weltweit pro Jahr verbraucht werden. Damit ließe sich theoretisch eine 20 Meter breite und 20 Meter hohe Mauer rund um den Äquator bauen. Und das jedes Jahr. Während wir also immer mehr Sand und Kies in unsere Bauvorhaben stecken, braucht die Natur Jahrtausende, um neuen Sand zu schaffen.
Wir haben das Glück in Deutschland, dass wir praktisch unendlich große Vorräte an Sand und Kies haben. Es wäre unseriös, einfach die Mengen berechnen zu wollen. Sie reichen bestimmt für Jahrtausende.
Meint Harald Elsner vom Bundesinstitut für Geographie und Rohstoffe. Auch in vielen anderen Teilen der Welt gäbe es keinen Mangel, sagt er.
Es gibt in Europa, Russland und Nordamerika keine Knappheit an Sand und Kies. Wir haben Probleme an einigen ausgewählten Plätzen in Afrika, in Asien. Wir wissen sehr wenig, was in China los ist. Bis jetzt ist es aber nicht zu Ohren gekommen, dass es auch dort Probleme gibt. Sand und Kies wird in unendlichen Mengen nachgefragt. Aber es ist auch der Rohstoff, der am meisten vorhanden ist auf der Welt, sodass es wirklich zu 90% der Fläche der Erde keine Probleme gibt.
Einen Mangel gibt es in Deutschland also nicht. Dennoch sind Sand und Kies knapp und die Folgen bereits sichtbar.
Es ist also durchaus so, nicht wie früher, dass man beliebig Sand und Kies für Baumaßnahmen bekommt, sondern es gibt inzwischen Wartezeiten von 1, 2, 3 Wochen, bis wieder genug Material zur Verfügung steht.
Der Nachfrageüberhang wirkt sich natürlich auch auf die Preise aus. Elsner rechnet mit Preissteigerungen von 5 bis 10% im Jahr für Sand und Kies. Warum aber wird nicht einfach mehr abgebaut in Deutschland, wenn es doch so große Vorkommen gibt?
Die meisten Sand- und Kiesflächen, wir reden von über 99%, sind verplant. Das heißt, es gibt sogenannte konkurrierende Nutzungen. Das fängt an bei Wasserschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, aber auch einfach Bebauung, Infrastruktur, wo wir an die Flächen gar nicht mehr rankommen.
Erklärt Elsner. Auch die niedrigen Zinsen stehen so mancher potenziellen Kiesgrube im Weg. Viele Landwirte halten es für ökonomisch sinnvoller, ihr Land nicht an Kiesgrubenbetreiber zu verkaufen. Sie hoffen lieber darauf, dass der Wert des Bodens steigt, da sie mit einer alternativen Anlage am Kapitalmarkt keine hohen Renditen erwarten können. Raimo Benger, Geschäftsführer des Baustoffverbandes Vero, beklagt zudem:
Wir haben aber keinen Materialmangel, sondern einen Genehmigungsmangel, weil wir nicht ausreichend Genehmigungen für Kies- und Sandwerke und für Steinbrüche haben. Ohne Einhaltung aller umweltrechtlichen Vorschriften gibt es für uns keine Genehmigung.
Europa gibt beispielsweise vor, dass seltene Arten geschützt werden. Und es würde nicht immer im Einzelfall geprüft, ob eine wirtschaftliche Betätigung nicht doch mit dem Artenschutz vereinbar sei, ärgert sich Benger. Der Branchenverband betont immer wieder, dass schon während des Sand- und Kiesabbaus, aber auch in den später renaturierten Kiesgruben, Lebensraum für seltene Tierarten entstehen würde. Das hört sich zunächst schön an. Christian Qualleck vom Naturschutzbund NABU gibt aber zu bedenken:
Eine Kiesabgrabung gibt ganz anderen Arten einen Lebensraum. Klar nutzen auch seltene Arten diese neuen Lebensräume. Nur andere, genauso gefährdeten Arten wird dieser Lebensraum abgegraben. Für die Arten der Agrarlandschaft gehen wesentliche Rückzugsgebiete verloren.
Hinzu kommt, der Kiesabbau findet auf immer größeren Flächen statt. Inzwischen entstehen dadurch bis zu 100 Hektar große Kies- und Baggerseen. Dadurch sind nicht nur die Tiere vom Sand- und Kiesabbau betroffen, sagt Qualleck. Auch der Mensch bekommt die Folgen des Abbaus zu spüren.
Das sind im wahrsten Sinne des Wortes offene Wunden für die Trinkwasserreservoire, weil die schützenden Gesteinsschichten abgegraben werden.
Wir würden unser Sandbudget schneller verbrauchen, als wir es verantwortungsvoll produzieren können, heißt es nicht nur in Bezug auf Deutschland von der UNEP. Der Abbau müsse also besser reguliert werden, damit Infrastruktur und Natur Hand in Hand gehen können. Vor allem, weil der jährliche Bedarf an Sand und Kies weltweit pro Jahr um 5,5% steigen wird, nach einer aktuellen Studie der Vereinten Nationen.
Insa Wrede über den Rohstoff Sand. Zu etwas ganz anderem. Nach der Hyperinflation vor 10 Jahren hatte Simbabwe die eigene Währung abgeschafft. Seitdem wurde überwiegend der US-Dollar genutzt, aber auch andere ausländische Währungen waren zugelassen. Doch die wurden nun verboten. Der ausschließlich in Simbabwe gültige RTGS-Dollar ist ab sofort das einzige gesetzliche Zahlungsmittel. Experten rechnen mit einer Zuspitzung der Wirtschaftskrise und steigender Inflation. Einzelheiten von Leonie March.
Das Gespenst der Hyperinflation geht wieder um in Simbabwe. Erinnerungen an 2009 werden wach. Damals war das Land gezwungen, seine Währung abzuschaffen. Seitdem konnte man in Geschäften mit allerlei ausländischen Banknoten bezahlen, vom südafrikanischen Rand bis zum US-Dollar. Doch dieses Multi-Währungssystem ist nun mit einem Schlag Geschichte.
What was happening in the market is that the market was self-US-dollarizing.
Der Markt hat sich sozusagen dollarisiert, sagt Finanzminister Mthulin Kube. Unser Multi-Währungssystem wurde vom US-Dollar beherrscht und ist außer Kontrolle geraten. Die Preise sind so gestiegen, dass sich zum Beispiel Lehrer vieles in den Läden nicht mehr leisten konnten, ebenso wenig wie eine medizinische Behandlung, da selbst Krankenhäuser US-Dollar verlangt haben. Das war eine unhaltbare Situation und so musste unsere Regierung schneller als geplant wieder eine Landeswährung einführen.
Monokines Regime with a domestic currency.
Ab sofort sahen in Simbabwe nur noch die sogenannten Bond Notes und die elektronischen RTGS-Dollar gelten. Übergangswährungen auf dem Weg zu einem neuen Simbabwe-Dollar. Doch noch sind diese einheimischen Zahlungsmittel nur innerhalb von Simbabwe gültig, nicht aber im Ausland, und die Bürger trauen ihnen nicht. Zu Recht, wie es scheint, denn der erst Anfang des Jahres eingeführte RTGS-Dollar verliert konstant an Wert. Die Inflation steigt stetig, während die Wirtschaft schrumpft und der Schwarzmarkt floriert. All diese Probleme würden durch die Entscheidung der Regierung nicht gelöst, kritisiert der simbabwische Wirtschaftsexperte Joseph Buscha. Es bedeutet konkret, dass man ausländische Währungen bei Banken umtauschen muss, die jedoch keine fairen Konditionen anbieten. Davon profitiert wiederum der Schwarzmarkt. Für die Bürger wird das Leben noch teurer. Eine neue Hyperinflation droht. Ich rechne damit, dass nun in den Läden 2 bis 3 Mal am Tag die Preise angepasst werden. Dabei sind Grundnahrungsmittel wie Brot schon jetzt für viele Simbabwer unerschwinglich. Die Hoffnung der Regierung, dass ihre umstrittene Maßnahme die Situation nun entschärft, entbehre jeglicher Basis, meint der Ökonom und Oppositionspolitiker Eddie Cross. Niemand hatte mit einem solchen Schritt gerechnet und alle, die sich auskennen, sind sich einig, dass er verfrüht war. Natürlich müssen wir uns langfristig aus der Abhängigkeit vom US-Dollar befreien, aber zuvor hätten weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und des Wechselkurses ergriffen werden müssen. Dieses überhastete Ende des Multiwährungssystems wird unsere Not noch vergrößern. Wenn wir die Inflation nicht in den Griff bekommen, dann fürchte ich in jedweder Weise um die Stabilität unseres Landes. Die Regierung versucht zu beruhigen. Die Zentralbank hat Maßnahmen angekündigt, um die einheimische Übergangswährung zu stützen. Außerdem will sie millionenschwere Mittel für den Kauf von Weizen und Treibstoff bereitstellen. Die Bevölkerung jedoch ist bestenfalls skeptisch. Sie schlägt sich nicht nur täglich mit Preissteigerungen, sondern auch mit Stromausfällen von bis zu 19 Stunden herum. Ohne eine spürbare Entschärfung der Wirtschaftskrise und Verbesserungen, die auch im Alltag spürbar sind, wird das Vertrauen in die Regierung ebenso gering bleiben wie das in die eigene Währung.
So viel von Leonie March aus dem ARD-Studio Johannesburg. Seit ein paar Tagen fahren sie auch durch Berlin, die Elektro-Tretroller oder E-Scooter. In anderen Ländern gehören sie schon seit Längerem zum Stadtbild, zum Beispiel in Madrid. Mehr als 8600 Roller sind dort gemeldet. Und wenn sie den ganzen Tag durch die Straßen rasen, ist abends natürlich ihr Akku leer und muss geladen werden. Das erledigt ein spezieller Berufszweig, die sogenannten Juicer. Leute, die zu Hause die Roller nachts auftanken und sich damit etwas dazu verdienen. Wir haben sie getroffen.
Wenn Lourdes damit beginnt, E-Scooter aufzuladen, liegen normalerweise schon 10 oder 12 Stunden Arbeit hinter ihr. Die 31-Jährige betreibt einen Waschsalon in Madrid. Gegen 9 Uhr abends kommt sie nach Hause, isst etwas und öffnet die App eines Scooteranbieters. Dann sehe ich, in welchen Teilen der Stadt die meisten Scooter abgestellt sind. Da fahre ich hin, packe sie in mein Auto, kehre zurück zum Abstellraum meines Waschsalons und lade sie dort die Nacht über auf. Während das passiert, schlafe ich. Um 5:30 morgens lade ich die Scooter wieder ins Auto und fahre sie zu den Plätzen in der Stadt, die mir die App vorgibt. Dann lege ich mich noch mal kurz hin, bevor ich später meinen Waschsalon wieder aufmache. Jede Nacht gehe das nicht, sagt Lourdes. Das kostet zu viel Kraft. Aber 2-3 Mal die Woche ist sie als Juicer unterwegs. Sie fährt einen kleinen Peugeot. Wenn sie die Scooter gut schachtelt, passen bis zu 12 Stück in das Auto. Pro Scooter aufladen verdient sie rund 3 €. Die Preise schwanken leicht, je nach Stand des Akkus. Vollladen auf 100% ist Pflicht, sagt Lourdes. Wenn dir die App meldet, der Akku ist zu weniger als 95% geladen, zahlt dir die Firma nicht 3 €, sondern nur 2,50 €. Das musst du dann akzeptieren. Es gibt weniger Geld, wenn der Roller nicht die volle Leistung hat. Der weltweit größte Scooteranbieter Lime beschäftigt in Madrid rund 400 Juicer wie Lourdes. Alle sind Freiberufler, die das Aufladen der Roller in Eigenregie managen. Sie bezahlen auch den Strom, etwa 30 Cent pro Scooter. Leim-Spanien-Chef Alvaro Salvat stellt klar, die Arbeit als Juicer sollte man nicht als Hauptjob sehen. Es ist eine Nebentätigkeit, ein Plus, so etwas wie die Kirsche auf der Torte. Ich kenne zum Beispiel einen Typen, der für die Hochzeit mit seiner Freundin spart und für eine bestimmte Zeit bei uns als Juicer jobbt. Oder Leute, die eigentlich ins Fitnessstudio gehen würden, aber lieber das Einsammeln der Roller als Sport machen und dabei sogar Geld verdienen. Wir haben sehr verschiedene Juicer-Geschichten. Jeder macht den Job aus anderen Motiven heraus. Die Arbeit ist aber nicht immer nur locker und leicht, erzählt Lourdes. Manchmal kommt es auch zum Konkurrenzkampf zwischen Juicern. Nämlich dann, wenn mehrere denselben abgestellten Roller einsammeln wollen, den sie in der App entdeckt haben. Nachdem ich einmal 12 Minuten mit dem Auto einen abgestellten Roller gesucht habe, sah ich ihn von einer Ampel aus und zwei Leute, die ihn im selben Moment in ihren Wagen geladen haben. Lourdes sagt, ihr mache es Spaß, Juicer zu sein. Aber sie wolle den Job auch nicht ewig machen. Nur so lange, bis die Kosten für die Anschaffungen ihres Waschsalons wieder drin sind.
Oliver Neuroth war das aus Madrid. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.